Natürlich gibt es auch heute von Brainlab Imaging-Systeme und Robotik und den Einsatz von künstlicher Intelligenz als Art ja, GPS-System oder ja, Navigationssystem für den menschlichen Körper. Ich glaube, die OP muss zunächst mal digitalisiert werden, bevor man ihn automatisieren kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute geht es in einem langen Gespräch darum, was uns die Digitalisierung der Medizin bringt. Persönlich, als Patient, aber auch als Gesellschaft. Es geht aber auch um das, was Deutschland verpasst, wenn es weiterhin so schleppend vorangeht wie bisher. Darüber und über die Zukunft der Medizin spreche ich mit dem Gründer und CEO von Brainlab, Stefan Filsmeier. Seit über 30 Jahren arbeitet er mit seinem Unternehmen daran, über bildliche Darstellungen künstlicher Intelligenz den perfekten digitalen OP-Saal einzurichten. Und dann spreche ich noch kurz mit dem Gründer von Scoperty, der ein Portal aufbaut, auf dem jeder Immobilienbesitzer nachschauen können soll, wie viel sein Haus wert ist.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Er bezeichnet sich selbst als Copy-Paste-Typ, als den schlechtesten Programmierer seines Unternehmens und er hat dennoch ein durchaus viel beachtetes Medizintechnologieunternehmen in München aufgebaut. Und jetzt ist der CEO von Brainlab hier bei mir im Podcast. Hallo Stefan Filsmeier.
Hallo, guten Tag.
Stimmt es eigentlich, dass Sie sich selbst als den schlechtesten Softwareentwickler bezeichnen?
Das stimmt schon. Ich war vermutlich der schlechteste Softwareentwickler, der je bei Brainlab gearbeitet hat. Ich wurde immer als Copy-and-Paste-Programmierer beschimpft, denn ich habe mir eigentlich das Programmieren selber beigebracht, indem ich mir einfach nur Softwarecode angesehen habe und daraus dann Rückschlüsse getroffen habe, wie man eigentlich Software aufbaut. Und aber richtig programmieren habe ich nie gelernt.
Dabei haben Sie ja eigentlich schon mit 15 angefangen, oder?
Naja, also wenn man nicht mit 7 oder 8 beginnt, dann kann man eigentlich nie besonders gut im Bereich Software werden. Und aber 15 ist da schon relativ spät, aber ich hatte dann schon den richtigen Riecher zu wissen, wen ich denn einstellen musste und damit dann von all den zukünftigen Kollegen zu lernen.
Vielleicht so ein bisschen wie Streichinstrumente, da sagt man ja auch, wenn man die später als mit 7, 8 Jahren anfängt, dann wird's nichts mehr. Das hat Sie aber da nicht daran gehindert, dass Sie schon mit 15 angefangen haben, ein Buch zu schreiben und zwar über 3D-Konstruktionen. Wie kam es denn dazu?
Ich hatte mich eigentlich früher nie für Computerspiele interessiert, sondern ich wollte das, was ich in der Schule gelernt hatte, umsetzen. Und das war halt dann gerade Vektorgeometrie und ich wollte aus diesem Grunde 3D programmieren und habe dann festgestellt, dass es halt einfach da an Grundlagen und auch Tools mangelte und habe dann einfach begonnen, das selber zu entwickeln und dann aus den ersten Ideen wurde dann halt immer mehr und eine relativ anspruchsvolle Software, die dann auch erklärt werden musste und daraus entstand dann das Buch.
Ziemlicher Überraschungserfolg, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ich glaube, das verkaufte sich dreimal mehr als jedes andere Buch im Bereich Computer bis zu diesem Zeitpunkt. Und das war für mich dann auch die Möglichkeit, einfach neue Perspektiven und Eindrücke zu sammeln. Und aufgrund dieses Buches wurde ich dann auch eingeladen, im selben Jahr, als ich Abitur gemacht hatte, 1987, an der Universitätsklinik Wien an einem speziellen Computerprojekt teilzunehmen. Und durch dieses Projekt hatte ich eben erste Einblicke in die Medizin und sah die ersten Computer- und Kernspintomographien, von denen ich gar nicht glauben konnte, dass diese Präzision nicht bedeutungsvoller für die Chirurgie genutzt wurde, sondern die Bilder in einem Lichtkasten in der Ecke des OPs landeten und die Ärzte begonnen hatten, manuell zu operieren. Und dann war klar, dass Software halt der fehlende Link sei und dass das war, was ich dann weiterhin machen wollte.
Und Sie haben sich auch gerade wieder als ein Copy-Paste-Typ bezeichnet. Wo haben Sie denn dann die Idee für Brainlab her gecopy-pastet?
Naja, die, wie gesagt, an der Universitätsklinik Wien hatte ich erste Einblicke in Computer- und Kernspintomographien. Und diese Präzision wollte ich einfach für die Chirurgie nutzen. Und aufgrund dessen hatte ich zwar erstmal begonnen, Software zu entwickeln für die Universitätsklinik, habe aber dann später auch entdeckt, dass das halt ein Potenzial hätte, weit über die Nutzungsbedürfnisse eben dieser Klinik hinaus. Und ich habe dann einfach kurzerhand begonnen, Brainlab zu gründen. Und zwar erstmal, um die persönliche Haftung auszuschließen. Denn wenn man Software für Hirnchirurgie schreibt, dann steht man ja irgendwie vielleicht schon mit einem Bein im Gefängnis, wenn man dafür persönlich haftbar wäre. Und insofern war das erstmal die Motivation, das Unternehmen zu gründen. Aber ich habe nie davon geträumt, ein größeres Unternehmen zu steuern und voranzutreiben.
So in einem Satz, was ist das, was Sie damals gemacht haben, was kein anderer konnte?
Ich habe aus den ersten Bildern, die ich von Computer- und Kernspintomographie gesehen habe, die Möglichkeit erkannt, daraus ein perfektes digitales Modell eines Patienten zu generieren mit den damals sehr begrenzten Möglichkeiten. Und das ist eigentlich das, was Brainlab noch bis heute vorantreibt.
Sie versuchen ja weltweit die Ärzteschaft auch durch eigene Videos für das Thema zu interessieren. Lassen Sie uns mal kurz reinhören, wie sich das anhört.
The case we did today was a 65-year-old lady who had a tumor in the retrocentral area. I just find that the workflow with this is very easy and it doesn't slow me down in any way. And it's friendly with any position really. That leaves me with much greater confidence after the surgery. And the post-op MRI is not a surprise.
Sie haben ja weltweit rund 5000 OP-Säle mit Soft- und Hardware für bildgestützte Operationen ausgestattet. Was passiert da jetzt genau?
Die Technologien von Brainlab kann man am besten beschreiben als Art ja, GPS-System oder Navigationssystem für den menschlichen Körper. Das heißt, es gibt eine perfekte Karte und die Fähigkeit, Instrumente im Raum zu erfassen, sodass man durch kleine Öffnungen vorbei an kritischen Strukturen sicher zu einem Tumor oder einer anderen kritischen Struktur navigieren kann. Und damit kann man komplizierte Eingriffe sicherer, weniger invasiv und mit besseren Ergebnissen für Patienten durchführen.
Es gab ja auch andere Unternehmen damals, die solche Sachen gemacht haben. Warum braucht es dann ein junges Münchner Start-up, was auf einmal eine Technologie entwickelt, die es halt besser kann? Was haben die anderen nicht gesehen, was Sie gesehen haben? Oder haben Sie die einfach aus dem Markt gedrängt?
Vor etwa 30 Jahren war die Idee, dass ein Chirurg Software benötigt, eher bizarr. Also ein Arzt, der Software benötigt, war eigentlich kein guter Arzt. Und heute hat sich das zum Glück gewandelt. Das heißt, wir haben eigentlich zu dem Zeitpunkt begonnen, als dieser Markt noch gar nicht richtig entwickelt war. Und ich war vielleicht eigentlich zu weit meiner Zeit voraus und habe aber natürlich dann mit großer Hartnäckigkeit einfach so lange durchgehalten, bis tatsächlich sich dann irgendwie dieses Bedürfnis, präziser zu operieren und diese Daten besser zu nutzen, dann auch wirklich etabliert hatte.
Sie waren damals Ihrer Zeit voraus. Heute hat man das Gefühl, China ist uns voraus. Wurde vor einiger Zeit ein Patient über tausende Kilometer Entfernung operiert mit Hilfe von 5G und einem OP-Roboter. Wann wird Brainlab sowas möglich machen?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Operieren über eine große Distanz, also irgendwie so eine telemedizinische Anwendung, auch wirklich das entscheidende Problem ist. Es ging da halt eigentlich um eine Demonstration von vielleicht Robotik und quasi 5G. Aber ich denke, bei vielen solchen Lösungen ist es halt so, dass man eigentlich einen Hammer hat auf der Suche nach einem Nagel. Und wir haben es eigentlich die letzten 30 Jahre immer sehr spezifisch an klinischen Anforderungen orientiert und an konkreten Lösungen, um sowas zu verbessern. Natürlich gibt es auch heute von Brainlab Imaging-Systeme und Robotik und den Einsatz von künstlicher Intelligenz und auch Anwendungen, die mehrere Ärzte an unterschiedlichen Standorten verknüpfen kann. Aber das Ganze ist, wie gesagt, bei uns immer sehr getrieben aus einer ganz spezifischen Anwendung und deren Nutzen für den Patienten heraus.
Aber das klingt ja jetzt sehr diplomatisch, was Sie sagen, aber es gibt ja schon ein Problem. Und zwar in manchen Regionen dieser Welt gibt es halt einfach nicht die entsprechenden Spezialisten, die bestimmte Operationen durchführen können. Und das Problem löst natürlich so eine Technologie schon.
Aber die Frage ist, ob an diesen Orten dann auch die nötige quasi Infrastruktur vorhanden ist, um die Bilder in der nötigen Qualität zu erfassen und dergleichen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ging es hier wirklich nur um einen Demonstrator, der vielleicht sicherlich in der Form nicht skalierbar ist. Aber ich selber sehe schon auch irgendwie die Chance, zum Beispiel bei der Behandlung von Schlaganfällen eine bessere Technologie zu etablieren. Und daran arbeiten wir auch, an Technologien, die bereits im Krankenwagen diagnostizieren können, ob ein Patient einen Schlaganfall hat, auch zu entscheiden, in welches Krankenhaus dieser Patient dann gebracht werden muss. Und mit der Möglichkeit dann dort auch sofort nach der Ankunft, auch wenn es sein muss, robotisch mit Unterstützung aus der Ferne, einen Eingriff durchzuführen, der dann irgendwie die Chancen für diesen Patienten und auch das Erhalten von vitalem quasi Hirngewebe optimiert. Also da sind wir schon aktiv dran und da bin ich jetzt nicht irgendwie durch China irgendwie aufgeschreckt, wobei man natürlich schon sehr genau auch gucken muss, quasi neben dem, was wir hier in Europa machen, was sich da in USA und China tut.
Mhm. Das heißt, die Vision, die ja von einigen verbreitet wird, dass der OP zunehmend automatisiert wird, der folgen Sie gar nicht?
Ich glaube, der OP muss zunächst mal digitalisiert werden, bevor man ihn automatisieren kann. Denn um bestimmte Abläufe zu optimieren, muss ich diese halt erstmal digital erfassen. Heute ist ja so ein Operationssaal so ziemlich das Analogste, was man überhaupt in der Medizin findet. Und man kriegt vielleicht auch als Dokumentation zum Schluss dann bestenfalls ein 1-2-seitiges Formular, in dem dann in Prosatext beschrieben ist, was da genau durchgeführt werden muss. Und um das Ganze zu optimieren, ist es unbedingt notwendig, den Eingriff eben wirklich lückenlos zu digitalisieren und die Position jedes Instruments zu erfassen. Und dann kann man mit solchen Methoden auch ansetzen und auch bestimmte Abläufe automatisieren. Aber man muss immer bei jedem dieser Schritte einfach die Frage stellen, ist dahinter auch ein konkreter Patientennutzen? Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Roboter, die es ja schon teilweise seit 10 Jahren und länger gibt, sich auch nur in ganz bestimmten engen Anwendungsbereichen etablieren konnten.
Das heißt, Sie würden Schülern immer noch empfehlen, auch Arzt zu werden und nicht mehr nur noch Softwareprogrammierer, weil irgendwann die OPs sowieso automatisiert sind.
Ich glaube, Ziel von Technologie ist es gar nicht, quasi Ärzte irgendwie wegzurationalisieren, sondern Ärzten einfach neue Entscheidungstools zu geben, die
das müssen Sie natürlich jetzt sagen, weil Sie ja auch mit Ärzten zusammenarbeiten, sonst steigen die Ihnen aufs Dach, oder?
Ja, aber das ist auch meine tiefste Überzeugung. Und wenn man selber auch relativ oft im OP erlebt, wie viel auch an Geschicklichkeit und wie viele unterschiedliche Abläufe dort auch nötig sind und welches perfekte Zusammenspiel auch eines kompletten Teams, dann glaube ich, ist da sicherlich nicht der Schlüssel, das komplett irgendwie durch Roboter zu ersetzen, sondern einfach bessere Entscheidungsgrundlagen, Entscheidungsunterstützung mit Hilfe in künstlicher Intelligenz, auch das aggregierte Wissen von möglichst vielen Patienten quasi nutzbar zu machen. Und dann gibt es natürlich zwischendrin immer einzelne Arbeitsschritte, die vielleicht sehr kompliziert sind für den Menschen durchzuführen. Und genau da muss ich dann ansetzen mit Robotik. Und da dem traut auch kein Arzt nach, wenn ich irgendwie ein Instrument zu halten oder irgendwie eine Achse genau auszurichten durch einen Roboter ersetze.
Inzwischen versuchen Sie ja auch mit Innovationen wie medizinischen Handyspielen neue Grenzen zu überschreiten. Lassen Sie uns da mal reinhören.
At Level X, we make video games for doctors. Bridging gaps in the healthcare industry through state-of-the-art video game technology and design.
Videospiele für Ärzte, warum das?
Naja, es ist so, dass etwa 700.000 Ärzte heute schon unsere Videospiele anwenden. Und es geht eigentlich darum, dass man damit wesentlich effektiver bestimmte Fertigkeiten oder auch Gedankenmodelle erlernen kann. Denn eine der großen Hinderungsgründe bei der Geschwindigkeit von Digitalisierung im Gesundheitswesen ist natürlich einerseits Technologie, andererseits der Zugang zu Daten und drittens aber natürlich auch die Bereitschaft der Akteure und die Fähigkeit, auch bestimmte neue digitale Werkzeuge einsetzen zu können. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man mit Hilfe von Computerspielen den Lerneffekt unterstützen kann. Und die Spieleindustrie hat ja gezeigt mit Millionen Spielern über viele Jahre, wie man quasi die richtige Balance aus Frustration und Erfolg mit entsprechendem Dopamin-Release nutzen kann, um möglichst effektiv den Lerneffekt im menschlichen Gehirn zu unterstützen.
Nennen Sie mal so ein paar Beispiele. Was für Computerspiele sind da, also helfen da am meisten zu lernen? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
Also zum Beispiel sind wir gerade dabei, ein Spiel fertigzustellen, mit dem man die Bedienung eines Beatmungsgerätes erlernen kann. Man hatte gerade in den letzten 12 Monaten gesehen, dass auf einmal Ärzte, die damit vielleicht gar nicht spezifische Erfahrungen hatten, im Zuge der Pandemie auf einmal Beatmungsgeräte bedienen mussten. Und quasi dazu braucht man aber relativ viel Erfahrung, und um eben dieses anreichernde Erfahrung mehr oder weniger im Schnelldurchlauf zu erlernen und auch ein gewisses Gedankenmodell, das die Grundlage für die Bedienung von diesem Beatmungsgerät ist, zu erlernen. Dazu sind Computerspiele eben besonders gut geeignet, und die können jemanden über längere Zeit fesseln. Es gibt ja einen Grund, warum Angry Birds vielleicht auch so süchtig macht, aber man merkt eigentlich auch, wie man irgendwie nach kurzer Zeit auf einmal dann wirklich perfekt so ein Geschoss feuern kann. Und es gibt natürlich viele andere Beispiele, wie man mit einem Computerspiel lernt, eine ganze Stadt zu managen, eine Armee zu befehligen und warum nicht auch ein Beatmungsgerät zu steuern.
Aber ist das nicht ein bisschen einfach gedacht? Also wenn ich gerade an Beatmungsgeräte denke, an das Intubieren zum Beispiel, dann ist es ein wahnsinnig komplizierter Vorgang, bei dem junge Ärzte über Wochen, Monate, manchmal Jahre es immer wieder lernen und trainieren müssen, erst an Gummipuppen und so weiter und so fort, um das richtig zu tun. Wie soll man das denn über ein Computerspiel lernen?
Also ein Computerspiel kann den Lerneffekt sehr gut ergänzen, weil es natürlich bestimmte Dinge gibt, die man vielleicht auch erstmal irgendwie falsch gemacht haben muss, um dann das entsprechend zu erlernen. Und dieses Falschmachen will man ja nicht am Patienten durchführen, sondern eben in einer Sandbox, in einem theoretischen Umfeld. Und da können Computerspiele so realistisch die Anatomie des Patienten nachstellen und auch die Elastizität des Gewebes und dergleichen, sodass man da irgendwie auch verschiedene Szenarien wirklich durchspielen kann und spielerisch gewissermaßen auch dann sehr, sehr viele Dinge erlernen kann, die sonst irgendwie sehr viel Praxiserfahrung benötigen. Und das hat sich auch insofern etabliert, dass es da zum Beispiel in den USA auch schon bestimmte Credit Points gibt, die ein Arzt für seine Wiederzulassung oder seine Zulassungserneuerung jedes Jahr benötigt. Also insofern ist das von den Fachgesellschaften schon anerkannt und auch in entsprechenden Publikationen dokumentiert, dass damit tatsächlich das Erlernen bestimmter Fertigkeiten und Gedankenmuster verbessern lässt.
Hm. Haben Sie eigentlich ein Faxgerät?
Weiß ich gar nicht, da bin ich überfragt. Also ich verstehe jetzt vielleicht den Hintergrund der Frage nicht, aber ich weiß zumindest, dass Faxgeräte immer noch ein sehr attraktives Business sind. Aber irgendwie,
man hat ja manchmal das Gefühl, dass Faxgeräte mit das wichtigste Instrument im deutschen Gesundheitswesen sind. Gerade jetzt in der Pandemie, wo halt die Gesundheitsämter hinter dem Coronavirus hergefaxt haben. Man hört aus Notaufnahmen, dass da Faxe nötig sind, um bestimmte Fälle bearbeiten zu können. Was sagt das über das deutsche Gesundheitswesen?
Ich glaube, das deutsche Gesundheitswesen ist in vielen Digitalisierungsthemen gegenüber dem Rest der Welt relativ rückschrittlich. Und natürlich ist sowas frustrierend als Unternehmen, gerade in diesem Bereich in Deutschland. Allerdings haben die letzten 12 Monate auch gezeigt, dass Deutschland in der stationären und Intensivversorgung halt wirklich absolut quasi Spitze ist. Und insofern ist halt die Chance für das deutsche Gesundheitswesen, eben diese Dinge, die wir besonders gut können, auch zu digitalisieren. Bei den quasi niedergelassenen Ärzten und den Dingen, die halt da sehr schleppend sich entwickeln, also da, wo noch Faxgeräte eingesetzt werden, da müssen wir aufholen. Aber in den Bereichen der wirklich sehr anspruchsvollen Medizin haben wir durchaus die Chance, auch noch an der Weltspitze auch weiterhin mitzuspielen.
Mhm. Da müssen wir aufholen, das hört man auch irgendwie schon seit 10 Jahren. Was macht Sie so sicher, dass es jetzt dazu kommt? Oder war das einfach nur ein schöner Traum?
Ja, ich glaube schon, dass in den letzten 5 Jahren bestimmt mehr passiert ist, als bei den letzten 5 Gesundheitsministern irgendwie zusammengenommen. Und da ist jetzt sehr viel angestoßen und das muss man natürlich irgendwie vorantreiben, wobei natürlich ein Problem in Deutschland quasi der Datenschutz ist. Und zwar ist natürlich Datenschutz sehr wichtig und ich bin ja nicht nur Unternehmer, sondern auch irgendwann mal Bürger und Patient und insofern ist sowas mir auch persönlich einfach wichtig. Aber ich denke, es geht ja darum, irgendwie die Daten, nicht die Daten zu schützen, sondern eben die Menschen in ihren Lebensumständen. Und ich glaube, dass da halt der Datenschutz konzeptionell über Bord geht. Und ich glaube, dass das halt auch in Deutschland so stark fragmentiert ist, dass im Gesundheitswesen es über 100 verschiedene Datenschutzaufsichtsorgane gibt, von angefangenen Landesdatenschützern zu bestimmten Krankenhausgesetzen und auch bestimmten kirchlichen quasi Datenschützern und dergleichen, sodass es also ein irgendwie unübersehbares Konstrukt an Regularien ist und das ist natürlich irgendwie ein großer Hinderungsgrund und den gilt es halt als nächstes aufzuräumen. Ansonsten wird sich Deutschland im Bereich Digitalisierung auch weiterhin schwer tun.
Also lieber ein bisschen weniger Sicherheit und dafür mehr Digitalisierung oder was meinen Sie damit?
Auf keinen Fall. Also ich glaube, dass sich das auch nicht widerspricht. Ich denke, dass Sicherheit, da kann man keine Kompromisse eingehen, aber ich glaube, dass halt irgendwie bei Sicherheit auch es darauf ankommt, quasi ja Sicherheit denn quasi vor was? Also ich glaube, Daten, wenn sie entsprechend quasi verschlüsselt sind oder anonymisiert sind, dann sind sie zunächst mal sicher. Wenn ich aggregierte Daten von irgendwie 20 Patienten in einer Statistik zusammenfasse, ist es maximal quasi anonym. Und ich glaube, dass es da halt irgendwie sehr, sehr viele Anwendungen gibt, die auch aus Patientensicht wirklich quasi notwendig sind und angesichts
der demografischen... Dann lassen Sie mal konkret werden. Was für Anwendungen sind das? Welche Anwendungen würden dem Patienten am Ende kurzfristig wirklich helfen? Wo sagt jeder Mensch, das ist eine klasse Idee, das hätte ich gerne? Also ist das zum Beispiel die Möglichkeit, wie es ja jetzt in den USA eine gibt, dass Patienten sich über Smartphone-Apps verbinden können mit ihren Gesundheitsdaten, die Daten in verschiedenen Programmen weiterverwenden können? Ist das so ein Komfort, den Sie meinen oder worauf wollen Sie damit hinaus?
Ja, ich glaube, diesen Komfort, damit sprechen Sie vielleicht noch ein anderes wichtiges Thema an, den braucht man insofern, als das ja ein sehr patientenzentrierter Ansatz ist. Also das ist irgendwie die optimale Umsetzung des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung eigentlich von Bürgern und Patienten und so ein Modell wäre halt irgendwie ideal zu fördern, wobei man so etwas dann auch abgestimmt auf europäische Werte tun muss. Das heißt, wir brauchen da halt dann irgendwie gewisse AGBs und Leitplanken einer Data-Sharing-Ökonomie. Aber so viel dazu, dass halt natürlich irgendwie schon der Patient im Zentrum sein muss. Aber Sie haben dann noch gefragt nach einem Beispiel für den Nutzen von Daten. Parkinson-Behandlungen werden heute bei vollem Bewusstsein durchgeführt. Das heißt, der Patient ist wach während des Eingriffs und mit einer Elektrode werden im Gehirn bestimmte Areale stimuliert, solange bis man den perfekten Punkt gefunden hat. Und dort wird dann so eine Art Hirnschrittmacher implantiert, der dann anschließend programmiert wird. Und wenn man allerdings diese Ergebnisse dieser Stimulation tatsächlich über mehrere Patienten sammeln würde und überlagern würde, sieht man, dass sich daraus statistische Areale herausbilden, die eben perfekt geeignet sind. Und somit könnte man diese sehr komplizierten Operationen unter Vollanästhesie durchführen. Die Operation würde vielleicht bloß noch eine Stunde dauern. Und wesentlich mehr Patienten würden natürlich dann auch vielleicht den Schritt wagen und sich so ein Gerät einbauen lassen und könnten wesentlich schneller und gezielter dann mit Hilfe der Daten von anderen Patienten dann eine optimale Therapie erfahren. Also das ist zum Beispiel eine Anwendung und da gibt es halt im Bereich, ob das jetzt Wirbelsäulenoperationen oder sonstige quasi Hirntumore, Brustkrebs und dergleichen sind, viele weitere Beispiele.
Hm. Sie haben ja einen Vorschlag für einen Datenspendeausweis entwickelt. Erklären Sie doch das Konzept mal kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben.
Ich glaube, gerade die Frage, wie und unter welchen Umständen eben die verschiedenen Akteure Daten nutzen können, ist ja immer eine sehr abstrakte Diskussion. Und aus diesem Grunde haben wir uns einfach mal Gedanken gemacht, wenn man sich einfach selber mal in die Rolle auch eines Patienten reinversetzt, wie würde man denn eigentlich selber abstrakt und universell seine Absichten dokumentieren wollen, was man mit seinen eigenen Daten machen möchte. Ich will ja nicht im Zweifelsfall bei jedem Krankenhausaufenthalt irgendwelches Kleingedrucktes ausfüllen und immer wieder neu definieren, wer dann da irgendwie die Daten verwenden kann. Vielleicht noch dazu in einer Art und Weise, wo ich gar nicht so richtig verstehe, wo dann irgendwie vielleicht zwischen den Zeilen vielleicht doch noch jemand berechtigt quasi wird, den ich gar nicht irgendwie beabsichtigt hatte. Und stattdessen, denke ich, muss es halt einen universellen und trotzdem standardisierten Ansatz geben, der immer gleich ist und wo ich vielleicht nur einmal festlege, ich will zum Beispiel meine Bilddaten oder quasi Daten von Wearables oder aus der elektronischen Patientenakte eben mit den und den Akteuren unter diesen und jenen Umständen geteilt haben. Und wenn man sowas feingranular einmal festlegt, dann ist es natürlich eine sehr, ja, für Patienten eben eine gute Möglichkeit, ihre Daten so zu nutzen oder so zur Verfügung zu stellen, dass damit eben auch ein Sekundärnutzen gesichert ist und man Daten altruistische Gründe verfolgen kann. Und es müssen aber natürlich dann auch genau die Bedingungen festgelegt werden, welche Akteure unter welchen Umständen dann auf diese Daten zugreifen können. Mhm. Zum Beispiel darf die behandelnde Klinik darauf zugreifen, dürfen multizentrische Studien damit gemacht werden, darf vielleicht eine wissenschaftliche Fachorganisation darauf zugreifen oder darf vielleicht auch dürfen auch die Unternehmen, die an meiner eigenen Behandlung beteiligt waren mit ihren Technologien, auch diese Technologien dann für den nächsten Patienten entsprechend weiter verbessern. Und da ist es natürlich völlig legitim, dass unterschiedliche Bürger unterschiedliche Ansichten haben. Manche sind dazu bereit, andere nicht. Aber da braucht man erstens eine breite öffentliche Diskussion und auch eine Einwilligung, die das dann auch ganz klar abbildet.
Sie haben neulich einen Kulturwandel gefordert in Deutschland. Was für ein Kulturwandel soll denn das sein?
Ich glaube, dass man sich auf die...
Dass wir dann doch unseren Nachbarn allen verraten, dass wir eine Prostata-Operation hatten.
Ja, ich glaube, dass der Kulturwandel hat die Fokussierung auf die Chancen, auch die vielleicht die Neugier und die Fähigkeit eben quasi aus Daten und datengetriebene Geschäftsmodelle irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen und eben sich nicht durch die Angst, die ja irgendwie sehr abstrakt ist, davon abhalten lassen, irgendwie neue Chancen zu ergreifen. Denn ansonsten findet halt quasi Innovation und auch die entsprechende quasi Wertschöpfung im Ausland statt.
Sie haben Amazon als schon erwähnt, dass strategisch den Gesundheitsbereich entdeckt hat. Google investiert ja auch viel Geld in das Feld und man hat in der Pandemie ja gesehen, wie die großen Technologiekonzerne mit den Gewinnen aus Monopolen in anderen Märkten eben ganz stark in den Gesundheitsbereich gehen. Ist es überhaupt noch aufzuhalten, dass das auch die größten Player im Gesundheitssektor werden? Ich meine, vielleicht jetzt wird Google nicht so bald eine Lösung für Operationssäle anbieten, aber die Verwaltung von Gesundheitsdaten, wer soll denn Google damit überhaupt noch schlagen, was Komfort angeht, was Funktionalität angeht und so weiter?
Ich glaube, zunächst hat sich Google und auch Amazon erstmal auf den amerikanischen Markt gestürzt. Aber das dauert natürlich vielleicht maximal noch ein, zwei Jahre.
Das war ja bisher immer eher ein schwacher Trost.
Naja, genau. Also ich denke halt irgendwie, das ist jetzt vielleicht momentan eben noch nur eine Frage der Zeit, bis es halt dann in vollem Umfang hier durchschlägt. Und aus diesem Grunde glaube ich halt, das Einzige, was man da eigentlich irgendwie unternehmen könnte und auch unternehmen müsste, meiner Meinung nach, ist eine klare Trennung zwischen der Verarbeitung von eben personenbezogenen Daten, die auch für Profilbildung genutzt werden, wie zum Beispiel Suchmaschinenanfragen und Sprachdaten und Positionsdaten und eben den besonders sensiblen Gesundheitsdaten auf der anderen Seite. Und ich glaube, da braucht man halt sowas wie quasi Chinese Walls oder eine komplette Trennung, dass Unternehmen, die halt sozusagen das eine machen, nicht in dem anderen Bereich tätig werden können, umgekehrt. Und das wäre meiner Meinung nach eigentlich eine konsequente Umsetzung der Forderung der Datenschutzgrundverordnung nach quasi Privacy by Design. Und das wäre halt auch etwas, was unseren europäischen Werten entspricht. In Hongkong oder China hat keiner was oder sieht keiner ein Problem damit, wenn das Unternehmen, das auch das Bankkonto, die Chatfunktion die Gesundheitsdaten verwaltet, eben alle Bereiche des Lebens abdeckt. Aber nach europäischen Vorstellungen ist das sicherlich nicht denkbar. Und aus diesem Grunde wünsche ich mir und hoffe sehr für Europa, dass es uns gelingt, durch entsprechende Regelungen da wirklich eine klare Trennung vorzunehmen. Und ich denke, Google und Amazon sind fantastische Unternehmen und man sollte auch als Digitalunternehmen im Bereich Gesundheit auch deren Plattformen quasi nutzen können. Aber ich glaube, das Problem ist halt oder die Herausforderung und der Angriff auf europäische Werte entsteht durch die Verknüpfung eben dieser unterschiedlichen Bereiche und die Verknüpfung von Daten aus völlig unterschiedlichen Geschäftsbereichen und das sollte man halt unterbinden.
Welche Gesundheitsdaten würden Sie eigentlich digital lagern?
Ich würde alle meine Gesundheitsdaten digital lagern, aber
nicht bei Google.
Aber nicht bei Google. Und das ist ja, glaube ich, das große Missverständnis. Man kann sie schon bei Google lagern und kann sie auch entsprechend verschlüsseln. Also ich glaube, es wird auch immer unterstellt in der Diskussion in Deutschland, dass diese Plattformunternehmen kein sicherer Ort seien für die Lagerung von Daten. Das ist gar nicht das Problem. Ich würde sie dort lagern. Ich würde halt nur nicht die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, und zwar bei Google als Plattform, aber ich würde nicht Google die Verarbeitung dieser Gesundheitsdaten zugestehen und bei Google eine Krankenversicherung abschließen und denen den Zugriff auf meine Wearables und so weiter gewähren.
Der eine oder andere hat es vielleicht rausgehört. Sie sitzen in München. Nun gibt es gerade was den Technologiestandort München angeht, immer wieder die Diskussion, kann ja viele Erfolge feiern, dass München auch so eine Art Silicon Valley Europas ist. Würden Sie das unterschreiben? Ist das so oder ist das völlig übertrieben?
Das ist absolut so. Wir haben auch gerade bei einer Ausgründung im letzten Jahr mit dem Schwerpunkt quasi künstliche Intelligenz und Machine Learning uns genau nochmal irgendwie damit auseinandergesetzt, wo denn irgendwie dafür die besten Gegebenheiten und Voraussetzungen zu finden sind und haben nochmal irgendwie auch systematisch in ganz Europa gesucht und sind dann da irgendwie doch wieder bei München gelandet. Also man kann natürlich jetzt mir unterstellen, dass ich da vielleicht auch irgendwie gewissermaßen voreingenommen bin, nachdem ich in München aufgewachsen bin. Und aber das bin ich bestimmt auch, aber wir haben also wirklich nochmal ganz systematisch, weil es natürlich auch in München schwierig ist, die entsprechenden Talente zu finden, gesucht, ob nicht vielleicht dann doch in Berlin oder Hamburg oder vielleicht auch in Wien oder in vielleicht im europäischen Ausland bessere Bedingungen herrschen. Aber ich glaube, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, da ist vielleicht quasi Hamburg noch besser als Berlin, aber München ganz eindeutig dort auf Platz 1 und auch ein Software-Ökosystem, das hier entstanden ist, was sich auch so ein bisschen nähert. Und naja, Konkurrenz ist ja nicht unbedingt schlecht. Und ich glaube, dass wir uns auch bei der Attraktivität der Jobs, die Brainlab hier geschaffen hat, durchaus auch mit den großen Plattformunternehmen messen können.
Was für Faktoren haben Sie denn da bewertet? Können Sie das nochmal in 2-3 Sätzen sagen?
Die Qualität der Universitäten, die Verfügbarkeit von Softwareentwicklern, das gesamte quasi Ökosystem drumherum. Bei künstlicher Intelligenz ist es ja nicht so, dass ich jetzt nur Softwareentwickler habe, die gerade im Bereich KI entwickeln, sondern ich bin auch darauf angewiesen auf Datenlabeling-Firmen und andere, die da sich drumherum quasi andocken. Aber ich glaube, was man in den letzten 12 Monaten auch gesehen hat, dass sich natürlich auch sehr viel mehr der Arbeitsplätze virtualisieren. Das heißt also, wir haben irgendwie auch noch sehr viel auch länderübergreifende Teams und Leute, die auf einmal dann auch irgendwie weltweit verstreut sitzen. Und Brainlab hat ja in den letzten 18 Monaten auch einige Unternehmen zugekauft, die nicht in München sitzen. Also insofern kam das dann irgendwie auch automatisch. Aber ich denke, München ist für uns trotzdem noch irgendwie der perfekte Ort, auch mit allen Datenschutz und sonstigen quasi Einschränkungen, um dort auch global tätig und auch erfolgreich zu werden.
In einem Satz, was ist die Technologie, die Sie gerade am meisten fasziniert?
Zurzeit finde ich das Thema Augmented Reality sehr faszinierend. Denn ich glaube, dass sich dadurch viele Dinge quasi virtualisieren und demokratisieren lassen. Also der Zugang zu adäquater Tracking- und Computertechnologie auf einmal auf ein ganz anderes Niveau transformieren lässt. Und das hat sicherlich auch in der Medizin großes Potenzial.
Und fürs Privatleben auch? Oder wird das überschätzt?
Fürs Privatleben wohl erstmal noch nicht. Also ich kann mir da wirklich nicht vorstellen, in naher Zukunft mit so einer Augmented Reality Brille durch die Stadt zu laufen. Und ich glaube, aber es ist ja auch ganz gut, dass die Technologie sich noch nicht in allen Bereichen unseres Lebens irgendwie breit gemacht hat und dass es ja auch nochmal mal Dinge gibt, die dann halt auch eher so die rechte Seite des Gehirns quasi stimulieren. Und wenn wir schon bei München sind, dann muss man sagen, dass das Kulturangebot in München natürlich also auch global einzigartig ist und damit natürlich dann auch für kreative und schlaue Köpfe natürlich auch dann München die besten Voraussetzungen mit sich bringt.
Wir wollen mal nicht über Mieten reden und über all diese anderen Themen. Dennoch ganz herzlichen Dank für diese Worte und auf ganz bald.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Wer ein Haus kaufen will oder seine Wohnung oder sein Haus wieder loswerden will, der hat früher Anzeigen geschaltet. Dann kam Immobilien-Scout dazu und jetzt will das Startup Scoperty, so die Eigenwerbung, noch mehr Transparenz in den Markt bringen. Wie sich das junge Unternehmen das vorstellt und ob das überhaupt funktionieren kann, das fragen wir jetzt den Mitgründer und CEO Michael Kasch persönlich. Hallo Herr Kasch.
Hallihallo, schön hier zu sein.
In zwei Sätzen, warum braucht die Welt noch ein Immobilienbewertungsportal?
Wir sind kein Immobilienbewertungsportal, sondern ein Marktplatz für den Teil des Marktes, den es heute noch nicht gibt. Der Markt heute ist definiert als die Immobilien, die zum Verkauf stehen. Mhm. Und wir bieten auch den Markt für die Immobilien, die noch nicht zum Verkauf stehen. Das heißt, die Möglichkeit, sich auch zu diesen Immobilien auszutauschen. Denn eins ist völlig klar, Marktwerte entstehen am Markt.
Also werden wir mal ganz konkret, angenommen, ich hätte ein Haus, weiß noch gar nicht, dass ich es verkaufen will. Warum ist das dann für mich relevant?
Weil Sie zum Beispiel eine neue Immobilie suchen oder dabei sind, eine Immobilie zu bauen und Sie sehr wohl daran interessiert sind, was Ihre Immobilie aktuell wert ist, sozusagen, wenn Sie sie verkaufen, mit welchem Betrag Sie rechnen können und dann auch weiter planen können. So, und Sie haben heute keine Möglichkeit, den Markt zu testen, es sei denn, Sie starten wirklich den Verkaufsprozess.
Okay.
So, und wir bieten die Möglichkeit, dass Sie eben bei uns auch in dem Stadium, in dem Sie noch vor Start des Verkaufsprozesses sind, mit Kaufinteressenten gegenseitige Absichten sondieren und ein echtes Gefühl für den Marktattraktivität Ihrer Immobilie erhalten.
Das heißt konkret, Sie hängen ein Preisschild an jedes Haus in Deutschland, oder?
Wir als zum Start dieser Interaktion bieten wir sehr transparent auf einer Karte initiale Schätzwerte zu über 35 Millionen Wohnimmobilien und machen die Immobilien dann für Eigentümer und Kaufinteressent zugänglich.
Okay.
Das heißt, wir durch das Preisschild entsteht die Möglichkeit, sich an dieser Immobilie zu treffen und in Austausch zu kommen.
Ganz kurz, was ist denn, wenn ich das nicht will?
Wir bieten viele einfache Möglichkeiten. Sie können das Produkt nutzen und den Status inaktiv nutzen und damit den Wert auf der Karte ausblenden. Und Sie können auch dem Ganzen widersprechen und dann löschen wir die Daten.
Okay. Was kann denn Scoperty, was Immobilien-Scout nicht kann? Was ist Ihr USP?
Genau, also die klassischen Listing-Portale, die zeigen die Inserate der Immobilien, die aktuell zum Verkauf stehen. Und nur um das auch nochmal in Zahlen zu fassen, das sind in Deutschland im Jahr 2 von 100. So, das heißt, Die 2 von 100 sind sozusagen transparent und die anderen 98, die liegen im Dunkeln. Und Scoperty macht auch den Teil des Marktes transparent, der heute im Dunkeln liegt und ermöglicht eben auch die Interaktion, den Austausch zwischen Eigentümer und Kaufinteressent zu den Immobilien, die aktuell noch nicht im Verkaufsprozess sind.
Und dann machen Sie damit Makler überflüssig, die ja bisher eigentlich gekommen sind, dann mal einen Schätzwert abgegeben haben und dann Käufer gesucht haben, oder?
Also wir sind nicht gegen Makler, wir sind gegen ein System, das den Markt künstlich verknappt und reduziert auf das Angebot, was gerade zum Verkauf steht und natürlich dann auch von dem vermeintlichen Hoheitswissen profitiert. So, insofern, wir sind für Transparenz und Interaktion zu dem Gesamtmarkt, wollen den Eigentümer und Kaufinteressenten am Ende in die Lage versetzen, bessere Entscheidungen zu treffen. Dazu kann auch gehören, den Makler mit spezieller Expertise hinzuzuziehen als Unterstützung im Verkaufsprozess. Aber wir sind dagegen, dass man abhängig ist von einem Makler.
Okay, ich habe verstanden. Aber nochmal die Frage, wenn ich auf den Markt schaue, dann ist ja Immobilien-Scout wahnsinnig groß. Sie sagen, das sind nur die Immobilien, die ohnehin auf den Markt kommen. Was Sie machen wollen, den Markt vergrößern, indem Sie die Immobilien anbieten von denen oder einen Preis ermitteln von Immobilien, der vielleicht so attraktiv ist, dass Menschen, die ein Haus haben, darüber nachdenken, es vielleicht zu verkaufen. Oder wie entsteht dieser neue Markt? Das klingt für mich noch wahnsinnig abstrakt und ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, weil sobald ich es ja verkaufen will, gehe ich entweder zum Makler oder stelle es bei ImmoScout rein.
Genau, was wir jetzt nachgewiesen haben über die letzten Wochen und Monate, ist, dass es diesen Markt gibt. Also das ist, und zwar, dass der auch sehr groß ist, auch im Verhältnis eben zu dem Teil der Immobilien, die aktuell zum Verkauf stehen, was ja jetzt, wenn man einen Zeitpunkt betrachtet, immer nur ungefähr 1% aller Immobilien sind. Also 1% aller Immobilien sind der aktuelle Markt nach heutiger Definition. 99% werden heute als nicht Teil des Marktes definiert. So, und in diesem Teil gibt es jede Menge Eigentümer, die aus verschiedensten Gründen, entsteht eine berufliche Veränderung an, die Familie wird größer, Kinder sind aus dem Haus und ich plane, mich zu verkleinern. All diese Gründe führen dazu, dass ich mich mit dem Thema Immobilienverkauf auseinandersetze und natürlich hochgradig daran interessiert bin, zu erfahren, wie attraktiv meine Immobilie am Markt ist.
Sie sagen ja, Menschen, die eine berufliche Veränderung planen oder die Familie wird größer, aber das ist doch genau der Moment, bei dem ich meine Immobilie bei ImmoScout reinstelle. Wo entsteht da der neue Markt?
Um eine Immobilie zu inserieren und zu sagen, ich möchte verkaufen zu diesem Angebotspreis, brauche ich vorher als Eigentümer eine ganze Menge Informationen. Auch schon zu dem Wert meiner Immobilie. So, und zum Beispiel gibt es auch den, jetzt nehmen wir den Fall, einer baut ein Haus und möchte seine Wohnung verkaufen, wenn das gebaute Haus fertig ist. Mhm. So, dann ist in heutigen Situationen ist so, dass er seine Wohnung inseriert, nachdem der Neubau abgeschlossen ist. So, für den Neubau ist aber die Information, zu welchem Preis er seine Wohnung verkaufen kann, natürlich immens wichtig, weil die Frage ist, wie groß wird die Terrasse, wie wird das Dach noch ausgebaut, also wie ist der finanzielle Spielraum. So, und deswegen gibt es ein hohes Interesse daran, eine wirkliche Sondierung am Markt, also zu wissen, was sind Menschen bereit, für meine Immobilie zu bezahlen, zu machen, bevor ich wirklich sozusagen diese Immobilie verkaufen will, nämlich noch in der Planungsphase zum Beispiel dieses Neubaus.
Das heißt, es entsteht eigentlich kein neuer Markt, sondern Sie gehen einfach nur früher auf die Leute zu, die beschäftigen sich mit der Frage, wie viel es wert ist und dann hoffen Sie, an denen dran zu bleiben. Ich habe es verstanden. Das heißt, Sie glauben...
Wenn ich da nochmal widersprechen darf, ist es so, dass wir das, was wir jetzt als nächstes lernen, ist, dass es sehr wohl diese latente Verkaufsabsicht gibt. Ja, dass also Menschen heute nicht verkaufen, weil es so mühsam ist, sich mit dem Thema Immobilienverkauf zu beschäftigen, weil der Markt so intransparent ist, weil es so schwer zugänglich ist, weil der Prozess so kompliziert ist. Unterbleiben Immobilienverkäufe. Und wir kriegen das Feedback von unseren Kunden, dass sie sehr, sehr froh darüber sind, endlich zu wissen, was die Immobilie wert ist. Und wenn sie es früher gewusst hätten, hätten sie sich schon eher mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich die ganzen Menschen, die sagen, okay, wenn einer kommt und zahlt mir folgenden Preis, dann verkaufe ich morgen und helfe noch mit Kisten schleppen. So, das heißt, wir sind sehr wohl davon überzeugt, dass mit unserem Angebot insgesamt der Markt vergrößert wird und es zu mehr Transaktionen kommt und mehr Menschen im eigenen Zuhause wohnen und auch wir mehr uns in die Richtung entwickeln, dass wir in der Lebensabschnittsimmobilie wohnen, anstatt dass wir einmal kaufen und uns dann raustragen lassen.
Ich habe das mal ausprobiert bei mir in der Nachbarschaft, auch bei Häusern, bei denen ich weiß, zu welchem Preis die so weggegangen sind. Da war dann durchaus die Angabe auf dem Portal so 20-30% abweichend. Das ist ja noch nicht so ein toller Track Record, oder?
Nochmal, der Marktwert einer Immobilie entsteht nicht dadurch, dass ein Dritter, sei es ein Experte oder ein Algorithmus oder wer auch immer, voraussagt, was der wahrscheinliche Wert ist, sondern der Marktwert entsteht durch das Gespräch zwischen Eigentümer und Kaufinteressent. Wenn die beiden sagen, mir ist die Immobilie heute so viel wert, zu dem Preis würde ich sie verkaufen, und ein anderer sagt, zu dem Preis würde ich sie kaufen, dann haben wir einen Marktwert. Und das entsteht nur dadurch, dass wir diese Möglichkeit des Austausches schaffen, eben auch zu den Immobilien, die noch aktuell noch nicht zum Verkauf stehen. Und das geht nur auf Scoperty.
Wie kommen Sie eigentlich an die ganzen Daten?
Das sind drei Teile. Ein Teil ist unser Algorithmus, den wir zusammen mit der Firma Sprengnetter, dem Marktführer für Immobilienbewertung in Deutschland, entwickeln und weiterentwickeln. Der Algorithmus wird dann auf der Datenbasis bei Sprengnetter Transaktionsdaten trainiert. Und wir als Scoperty füttern den Algorithmus dann mit initialen Schätzparametern aus öffentlichen Quellen zu Baujahr, Grundstücksfläche und Wohnfläche zu über 35 Millionen Wohnimmobilien.
Und wie verdienen Sie jetzt Geld damit?
Also wir leisten einen Beitrag zur Transaktion und verdienen dann daran mit. Entweder dadurch, dass wir den Eigentümer selbst dabei unterstützen, seine Immobilie zu verkaufen, oder dadurch, dass wir ihm einen Makler vermitteln. Und auf der Käuferseite bieten wir das Angebot, die Baufinanzierung über unseren Partner Interhyp zu beziehen, und verdienen dann auch an der Vermittlungsgebühr.
Und wie läuft das so? Ich meine, Sie sind gestartet. Wie hoch sind die Umsätze? Wie viele der Nutzer machen das?
Also wir sind jetzt im November letzten Jahres deutschlandweit live gegangen mit unserem Produkt und haben seitdem eine Entwicklung, die deutlich über unseren Erwartungen liegt. Sie können das auf unserer Karte sehr transparent mitverfolgen, wie das Angebot jeden Tag wächst und natürlich auch von der Käuferseite jeden Tag stärker nachgefragt wird. Insofern sind wir vollauf zufrieden, wie sich unser Modell aktuell im Markt etabliert.
Was erwarten Sie denn für einen Umsatz für dieses Jahr?
Ja, wir sind aktuell, wie bei vielen Marktplatzmodellen, nicht primär getrieben, jetzt den Umsatz zu maximieren in unserer ersten Phase, sondern natürlich geht es in der ersten Phase erstmal darum, uns am Markt zu etablieren und unsere Kundenbasis zu maximieren.
Ganz herzlichen Dank bis hierhin und auf bald.
Ich danke.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.